nicht authentisch, so ein Plasteohr.
Klebt nicht. Gut,
cool. So, Aufnahme läuft.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Und ja, hat ganz ordentlichen Ausschlag. Also ist auf jeden Fall automatisch ausgesteuert.
Pegelanzeige. Sehen, echt kommt. Genau, die Zuschauer gucken sich mal kurz, das schlägt aus.
Ja.
Genau, ja.
Und man kriegt jetzt Stereo, zwei Seiten, also mit Ingo sitzt mehr rechts und du mehr links. Das
genau.
Wird dann auch in der Aufnahme auf dem Hörer. Ingo,
genau, Ingo, so, du hörst es so wie, du hörst es jetzt genauso, Ingo, wie Stereo. Der Aschenbecher das hört.
Echt?
Alles klar.
Sozusagen Aschenbecher-Kopf. Kunst, Aschenbecher.
Aschenbecher-Kunst.
Das ist ein Rundtest der Klasse. Also.
Das ist ein bisschen wie Küchenradio.
Wir machen einen.
Ja, gell? Zuerst mal Platz nehmen.
Was habt ihr denn jetzt vor?
Gucken, was passiert.
Na, jetzt, jetzt läuft die Aufnahme. Jetzt machen wir eine Küchenradio-Simulation. Küchenradio auf dem Acker.
Der ICMP. Wir sprechen jetzt hier über Podcasting.
Das können wir auch machen.
Kein Podcasting.
Ich dachte, ihr wollt irgendwas über die Mate erzählen und fragte mich schon, ob das gestern der Tennisverein war, dem wir sozusagen die Mate überhaupt zu verdanken haben, weil Papa Loscher ja das Rezept mit der Konkursmasse und einer anderen Brauerei gekauft hat und das Zeug nicht brauen wollte, bis irgendein ominöser Tennisverein, der damals schon von dem Zeug abhängig war, ankam und meinte, Alter, wir machen nicht Tennis, wenn du das Zeug nicht brauchst.
Ja, bevor Ingo uns jetzt wieder in die Sphären hinführt, die dritte und vierte Metaebene.
Genau, ich wollte duschen.
Machen wir erstmal eine kleine Begrüßung. Hallo, hier ist die Podcaster-Runde auf der ICMP 3. Dem dritten, wie heißt das offiziell?
Ja, das internationales ist die Clubmate-Party. Das I ist immer so frei dafür. Also man kann also sich selber was überleben. Ja, genau, man kann sich was überleben.
Also international ist es nicht, von daher würde ich sagen, das ist die interaktive Clubmate-Party in Münchsteinach, in Franken.
In der Quelle der...
In der Nähe diverser Städte, die auch kein Mensch kennt, aber irgendwann kommt dann auch mal...
Würzburg und Nürnberg.
Erlangen, genau, das ist so das Einzugsgebiet, oder?
Papa Loscher Gedächtnis Gottesdienst.
Genau,
genau, im unmittelbaren Einflussgebiet des der Mate-Quelle, da wo die Mate herkommt. Und wir haben auch diverse Gäste, zum Beispiel Tee.
Guten Morgen.
Aus der Siebe ist.
Auch sehr podcast-affin, aber gerade noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig durchgebootet aus.
Ist diese Mate eigentlich?
Trink erstmal die Mate leer.
Aber vielleicht sollten wir erstmal unsere Runde vorstellen. Also, ich bin. Tim Pritlove und dann haben wir hier Gizmo vom Bayerischen Rundfunk.
Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk, ja, sonst verklagen die mich doch, wenn wir vom Rundfunk wären.
Was ist,
die haben da ihr
Copyright. Was ist die Domain?
Rundfunk.de ist das Ganze zu finden.
De. Da sind Ingo und Petra da.
Guten Tag.
Von Facts You Don't Want to Know und ich hoffe, wir werden jetzt einige Fakten erhalten, die wir schon immer nicht wissen wollten.
Facts you don't need to know, nicht?
Ah, Entschuldigung. You don't need to know. Aber genau. Die man vielleicht trotzdem hören möchte. Und die Domain ist
facts.rechenknecht.net.
Womit wir jetzt die Shameless Plugs bereits untergebracht hätten. Ja, wir sind jetzt hier an der Mate-Quelle. Wir haben fleißig Mate getrunken. War denn jemand bei der... Hat es denn irgendjemand geschafft, rechtzeitig aufzustehen zur Brauereibegehung heute?
Nee, ich nicht.
Nein.
Keiner von uns.
Es war ja schon um 10:30 Uhr,
10:30 Uhr, Mate.
Irgendjemand, es war...
10:30 Uhr.
Bitte?
10:30 Uhr oder 10:30 Uhr?
10:30 Uhr, 10:30 Uhr, ja, mitten in der Nacht.
Also vollkommen nerd-inkompatibel. Ich habe es auch mal wieder verschlafen, schon das zweite Mal.
Ich war vor 4 Jahren das erste Mal dabei. Wir haben leider damals nichts von der Mate mitgekriegt, sondern nur die Brauereiführung. Und danach wussten wir, wie Bier funktioniert, aber nicht, wie das mit der Mate läuft. Die war immer noch in der Blackbox irgendwie.
Aber ich habe gehört, dass es so eine kleine, unscheinbare Ecke, wo irgendwie so
heimlich so ein Kessel
steht. Man
muss sich
das so vorstellen, dieser Papa Loscher, also der Brauereibesitzer. Das ist so ein richtiger Bilderbuch-Franke, der mit Herz und Seele Bierbrauer ist und eigentlich nichts anderes machen will. Der ist richtig glücklich da. Der sitzt abends in seinem Gasthof, ja, und trinkt sein eigenes Bier und
zur Krone.
Und tagsüber baut er Bier. ist das Problem, dass die Menschen gar nicht mehr so viel Bier trinken. Stattdessen trinken alle dieses Clubmate, was es so als Nebenprodukt auch noch herstellt.
Was mal Bronte hieß.
Was mal Bronte hieß. Und ja, wenn man ihn dann fragt, explizit fragt, dann gibt er auch zu, dass er mehr als 50% Umsatz mit der Mate macht.
Tatsächlich. Ja.
Aber da muss man ihn exklusiv fragen.
Also das ist ein bisschen peinlich.
Von alleine gibt er das nicht zu. Und bei diesen Brauereibesichtigungen, da erzählt er auch nur von dem Bier. Ja, und hier, da haben wir den Biertank, da kommt
ja, die Hefe
rein und was weiß ich, was der alles macht. Und die ganzen Mate-Fans. Und wo ist die Mate? Ja, die Mate ist da hinten. Aber hier, da kommt dann der Hefe.
Ja, das ist so bei der Bier- und ja. Brauereiquote hier in der Region. Also kein Wunder, es gibt hier, glaube ich, in jedem Dorf noch irgendwie einen Kessel.
Und genau, das ist hier die Sage, dass es hier die höchste Brauereidichte Deutschlands hat.
Auf jeden
hat.
Fall müsste reichen.
Aha.
Gehe ich fast von aus. Da das wird auch noch viel Hausgebraut und so weiter. Das zieht sich durch die ganze Region.
Das heißt, also, man geht so um die Ecke und dann stößt man schon wieder in die
Nächste. Ja, genau. Man kauft da so das Bier in der Nachbarschaft. Ja. Das ist in Bayern üblich.
So wie man sonst die Milch irgendwie noch vom Hof holt.
Historische Ursache.
Das ist schön, ne? Ja, das mit dem Brauen, weiß nicht so genau. Ich schätze mal, so gerade wegen Kühlung und so weiter hatten die das also ziemlich regional griffbereit. Da groß Transporte zu machen, war immer schwierig.
Transport- und Lagerprobleme zu umgehen.
Also, wie gesagt, Hausbrauerei ist hier eigentlich noch so ein üblicher Begriff. Es gibt auch noch viele, die offen haben, die das machen, auch mit also dann Gästenpublikum. Die haben da also noch einen Kessel im Keller stehen und dann wurde das also auch mitunter für so ganz kleine Zellen einzeln Bier gebraut.
Ökologisch natürlich mehr zu begrüßen. Ne?
Genau.
Was ich erstaunlich
man war
finde,
redundant.
So, man stellt sich unter Dorf ja dann so kleinere Wohnsiedlungen von 10.000 Leuten vor. Nein, das sind so 1.000 Leute pro Dorf hier und die haben dann eine eigene Brauerei.
Du stellst dir unter einem Dorf eine Siedlung von 10.000 Leuten vor?
Na, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und da geht 10.000 noch als Dorf durch. Ja.
Ja, da muss man die Hintergründe zu sagen.
Also Münchsteinach hat 1.435 Einwohner. Wenn gerade nicht als
1400 noch was, ja.
35. Ich bin auch mal das Gewerbeverzeichnis durchgegangen. Das besteht im Wesentlichen aus Gaststätten. Der Brauerei
und
zwei, drei sonstige
Sachen,
glaube ich, genau. Es gibt, glaube ich, noch so einen kleinen Edeka.
Und Bäcker.
Stimmt, ein Bäcker gab es auch noch.
Und Geldautomat. Aber das war es dann auch schon an Infrastruktur.
Der Bäcker muss übrigens gut sein, weil die Brötchen sind toll hier jeden Morgen.
Ja, ich habe wahrscheinlich Sonderschichten eingelegt.
Ja, ja. Die Produktionsmenge verdoppelt für die
6 Tage lang. Für die Nerds mehr Brötchen als sonst.
Für die, die sich das hier nicht vorstellen können, wir sind so auf so einem Sportplatz von den ortsansässigen Fußballvereinen plus Tennisverein und haben hier dieses Gelände gemietet und zelten hier. Bisschen außerhalb des Dorfes, das ist so 500 Meter den Berg runter.
Genau, eine illustre Runde, also sind gut 100 Leute hier, wenn ich das richtig sehe, oder? 100,
ja,
mehr sogar?
Auf der Kante, wenn nicht weniger.
Meinst du?
Ich habe Daisy nicht gefragt, was sie
aktuell ist. Aber der Zeltplatz ist voller als beim letzten Mal.
Ja, das stimmt. Zelte sind es jede Menge geworden. Also ein paar Busse noch, die sind jetzt aber schon wieder weg.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Trend irgendwie zum dörflichen Ausbau der Zelte schon geht. Nicht wahr?
Nachdem die Baden-Württemberger hier nebenan schon die Fahne gehisst haben.
Oh. Aber sie blinkt, die Fahne.
Was steht da drauf?
Die blinkende Fahne. Das
furchtlos
ist,
und treu.
So.
Ja, die Veranstaltung selber ist ja sehr entspannungsorientiert, habe ich den Eindruck gewonnen bisher.
Ja, spätestens mit der Expansion auf 6 Tage ist es also schon ein sehr, sehr familiäres Camping hier.
Da. Also es liegt nicht so sehr viel Schwerpunkt auf dem Content, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Aber das ist wohl auch dem Wetter geschuldet, was hier nicht so ganz optimal war bislang. Hatten wir schon mal trockener.
Mhm.
Es gibt schon Vorträge.
Die letzten 3 Tage haben an What's the Rain erinnert. Vorträge gibt es doch jede Menge. Also Vortragszelt ist gut besucht gewesen, zumindest bei 1-2 Sachen.
Ja, soviel zum Setting. Wir wollten ja mal ein bisschen über Podcasting schwafeln, da wir ja nun alle damit vertraut sind. Der Tisch ist voll mit einem schicken Mobilmischpult. Wo hast du das hier eingebaut?
Also
du
hast hier so unten drunter ein Audiophil USB und oben drüber wird das Ganze analog von einem Behringer Mischpult 4-Kanal zusammengemischt. Ich war bis jetzt immer gewohnt, die Sachen live an dem Mischpult zusammenzuführen und dann wirklich nur einen Master zu recorden. Also ich kann das mit dem USB, ist zu viel Latenz.
Mono oder Stereo?
Stereo, klar, ja. Das ist eine Stereoaufnahme.
Also ganz praktisch. Du hast das hier in so ein Gehäuse. Was ist das für ein Gehäuse?
Ein Messgerät, so ein Industrieeinbau von Hirschmann. War da früher mal irgendwas mit BNC-Messgerät drin oder so.
Und das passt schön rein. Also das quasi kompatibel. Mischpult und
den Rekorder. Kommt hier so ein USB-Kabel raus, oben Kopfhörer rein und los geht's.
Hast du dieses USB-Teil, macht das nicht Latenz?
Ja, deswegen, also wenn man nur einen Master mitrekordet, ist es kein Problem. Die Kopfhörer habe ich am Mischpult mit dran, da höre ich komplett in der analogen Welt mit und der Rekorder läuft einfach mit dazu. Ich schleife es nicht durch, also habe ich kein Feedback, der irgendwie verzögert. Ich habe das ausprobiert, habe es gemacht, aber klar, es sind halbe Sekunde kriegen wir zusammen.
Aber du hast doch trotzdem immer Hintergrundmusik, die machst du dann quasi nachträglich
rein. Nee, die kommt live mit rein. Also ich mische das während es läuft von irgendeiner Audioquelle aus dem Tunes raus oder aus dem iPod. Also in der analogen, nur in einem analogen Mischpult alles zusammengemischt, dass so ein bisschen Live-Aspekt gibt. Ist manchmal schwierig mit der Lautstärke und so, dass man es dann doch mal verzieht. Aber hat bisher eigentlich am meisten Spaß gemacht, da ein bisschen
das analog zu machen. Das ist eigentlich so das klassische, irgendwie der kleine Podcaster-Equipment,
ne? Ja, genau. Die Ein-Mann-Guerilla.
Ja, aber es reicht eigentlich. Ich habe das aber... Ich habe halt von vornherein auf Overkill geplant. Das hat mir teilweise auch ganz schön geschmerzt. Aber wenn man erstmal versucht, das Ganze digital zu machen...
Kann man schon was investieren.
Erstmal kann man da ganz schön was investieren.
Die haben schöne Sachen, gerade so Geek-kompatible digitale Sachen gibt es jede Menge.
Ja, aber vor allem der... früher war ich ja mal, so als Digital-Fan war ich ja mal total davon überzeugt, dass man das ja sowieso alles digital machen muss. Und ich verstehe mal gar nicht, warum die ganzen Audio-Freunde, die ich so habe, die Musiker immer so gekotzt haben über das ganze Equipment. Das war mir einfach vollkommen unklar. Aber wenn man das dann erstmal macht, sieht man, wo die Problematik ist. Weil halt durch den digitalen Fu kommt diese ganze Latenzproblematik mit rein, weil das Signal will halt erstmal konvertiert werden und weitergeführt werden und dann gibt es hier eine Software und da noch einen Treiber und alle müssen das irgendwie buffern und zwischenspeichern und weiterleiten und hier nochmal einen Speicher schieben und wieder raus und schwuppdiwupp hat man halt mit Latenzen zu tun, die sehr unangenehm sind, sodass man eben das, was man digital aufzeichnet, nicht abhören kann. Also diese Hinterbandkontrolle, die du hier in dem analogen Setup hast, die fällt natürlich dann weg. Aber soweit bist du damit ganz zufrieden. Und du hast halt keine Möglichkeit danach irgendwie die Hintergrundmusik zu ändern.
Das ist richtig. Also hast du
die Schwierigkeiten, die Lautstärke zu...
Das geht nur live mit. Also da muss ich... Das ist Übung. Also da habe ich auch ein bisschen erstmal trainieren müssen, das auf dem Kopfhörer, dass man es dann hinkriegt, dass es passend Lautstärke und Hintergrundmusik zusammenkommen. Ich weiß nicht, wie mit dem Radiosender und so, die machen das auch komplett digital zusammen. Also die haben da auch mehrere Fehler.
Kompressen?
Danach noch einmal drüber. Nee,
anschließend das Digitalfall.
Ja, dass man danach noch mal komplett einen Kompressor laufen lässt. Ist nicht so schön, ist klar. Also der Tontechniker würde das jetzt nicht so machen. Gerade da alle Spuren ja zusammenkleben, da noch mal einen Kompressor drüber lassen. Aber es bringt noch ein bisschen was, also man merkt schon. Und ja, das war es dann meistens auch mit der Aufbereitung, also viel ist es nicht.
Also kannst du natürlich auch nichts mehr schneiden. Nee, kein Öl mehr raus.
Nee, das stimmt. Also ich versuche schon komplett live durchzurekorden, was manchmal schwierig ist. Also die eine Folge, das war dieser Vortrag von der, oder die Rede von dem Piraten, aus der Piratenpartei.
Da ist mir echt die Idee weggeschnappt. Da hatte ich nämlich auch schon wieder überlegt, dass ich das mache.
Ja, und die Datenschleuder habe ich verpennt. Der hat die URL gefehlt, nachdem es da auch nochmal abgedruckt war. Die deutsche Fassung. Das war geschnitten. Das war also, ich habe noch nie so geschwitzt beim Lesen. Also Vorlesen, Vortragen ist schon nochmal eine Sache extra, als einfach irgendwie so vor sich hin reden. Und das waren also passagenweise geschnitten und auch dann erst danach den Audio-Track drauf. Also die einzelnen Textpassagen waren erstmal klar eingesprochen, halbwegs.
Das gar nicht mitgehört.
Wie hieß der? Ricard, irgendeiner von den Piratenparteileuten in Schweden, hat da eine Rede gehalten auf einer Demo.
Ach so,
und das und davon gab es eine deutsche Übersetzung von Gulli, hatte ich die aufgetrieben. Maha hat, glaube ich, auch mal eine gemacht, weiß nicht.
Maha hat die und, für die Datenschleuder gemacht.
Genau.
Du hast aber die andere.
Und
genommen.
Das war die andere von Gulli und
Also, du hast
die dann eingesprochen, ja. Genau, ja.
Die Rede ist schon ziemlich gut.
Genau, ja, das war eine Demonstration, die darauf gefolgt hat, dass sie da die Server beschlagnahmt hatten. Und in Schwedisch ist es für alle ein bisschen schwierig. Zum Glück gab es die Übersetzung. Und das Ganze hörbar machen, geht halt eine breitere Masse, was man damit irgendwie erreicht. Das ist immer so
Es hat sich auch in Österreich und auch in Deutschland so eine Piratenpartei gegründet. Ne?
Das war also schon eine Bomben-PR-Nummer, die Razzia hat.
Ja, wobei ich habe da so meine Zweifel, ob das erfolgreiche Projekte werden. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim Podcasting. Ingo, Petra, erklärt ihr doch mal, wie ihr euren Facts-Podcast macht, weil der kommt ja auf jeden Fall am gestelltesten rüber.
Ja, das ist auch keine Talkrunde. Ne? Also es ist auch eigentlich gar nicht so gedacht. Das sind schon Rollen, die wir da spielen.
Die Ingo und die Petra-Rolle.
Ja.
Aber im richtigen Leben seid ihr ja ganz anders. Kriegt's Maul nicht auf. Ja, wie macht ihr das?
Nee, das ist klasse.
Ziemlich anders. Also wir haben fast gar kein Equipment. So ein uraltes Analogmischpult, ein paar Mikrofone aus der Rumpelschublade. Und die kommen einfach an den Computer dran. Und dann wird das oft auch oder meistens nachträglich auch nochmal geschnitten.
Und ihr macht das auch nicht zusammen? Also ihr sitzt auch nicht im gleichen Raum?
Also es kommt immer darauf an, weil der Ingo in Bonn wohnt und ich in Köln, wie wir Zeit haben. Wenn wir Zeit haben und uns treffen können, dann machen wir es natürlich live und sitzen nebeneinander im selben Raum. Wenn wir keine Zeit haben, dann machen wir es übers Telefon. Das heißt, jeder hat sein Telefonhörer am Ohr und jeder sein Mikro vor der Nase und dann spricht jeder seinen Part und man hat sich gegenseitig am Telefon, damit der Dialog einigermaßen rüberkommt. Und dann kriege ich Ingos Aufnahme zugemailt und schneide die dann mit da rein und lege eine Hintergrundmusik.
Und zur Synchronisation runter. Klatscht er einmal in die Hände vorher, oder?
Genau.
Nein, wir machen das.
Piep, 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 piep. Das, wenn du die Spuren übereinander legst, dann siehst du genau, wo das Piep ist. Und dann,
das funktioniert schon gut, ja.
Klasse. Dann hast du es synchronisiert.
Ja, gibt es auch ein schönes Buzzword dafür. Man nennt das einen Double-Ender.
Ein Double what?
Ein Double Ender. Also die Aufnahmetechnik, dass jeder sozusagen an seinem Ende separat aufnimmt und man danach die Aufnahmen erstmal nach File-Transfer zusammenführt, nennt man einen Double Ender oder halt Triple Ender, wenn es halt
drei Leute
sind dann.
Man könnte natürlich das eh auch direkt digital machen mit so Voice over IP und direkt aus dem Telefon und
das sind wir wieder beim Thema.
Das Wort oder weil die Buchstaben I und P drin vorkommen, kann das natürlich nicht funktionieren. Deswegen machen wir das lieber so.
Aber du kannst es auch einfach direkt am Telefon aufzeichnen.
Dann hast du ja Telefonqualität.
Die ist aber erstaunlich gut, wenn man, also ich habe das jetzt in der CBS, machen wir ja auch so Audioproduktion und da haben wir halt ein richtiges Soundlabor und ein Mischpult und ein Soundstudio und so. Und da habe ich jetzt vor kurzem so ein Analogtelefon an das Mischpult angeschlossen und war doch sehr erstaunt, wie gut die Qualität ist, wenn mal an so einem Telefon ein richtiger Lautsprecher dranhängt. Und also das irgendwie so, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was irgendwie aus Mobiltelefonen rauskommt oder so. Aber so Analogtelefon mitgeschnitten ist durchaus vernünftige Qualität.
Ja, aber du hörst schon, dass es Telefon ist.
Man hört das, klar.
Wenn man also dann in der
Es ist keine CD-Qualität. Aber du hörst auch das, was eine MP3 ist und keine CD.
Ja, aber du kannst die Elmar Gunsch-Sounds halt nicht so gut rüberbringen, so wenn du richtig schön tief aus dem Bauch heraus grummelst und über Entsorgungsparks redest. Ja, also Telefon, Skype hat schon eine bessere Qualität, aber ist trotzdem irgendwie noch doof und vor allem du hast halt dann wieder die Latenzgeschichte beim Reden und da ihr ja eigentlich relativ eng getimed seid, so passt es wahrscheinlich nicht.
Zumal, dann geht es auch überhaupt nicht mehr, weil wir teilweise so Hörspiel-like Dinger da haben, wo du dann richtig schneiden musst, wo du dann die Raumakustik nachträglich noch bauen musst. Und jetzt wird es hier ein bisschen windig, oder?
Ja, als der Nachmittagsnebel steht dann.
Ja, jetzt haben wir auch den Wind auf dem Mikrofon. Müssen wir hier unsere Mikrofone mal ein bisschen schützen. Dann können wir auch gleich mal erzählen, wie wir das hier aufnehmen. Hier haben wir nämlich jetzt einfach die minimalste Installation überhaupt. Einfach einen Minidisc Walkman mit Soundman OKM Mikrofonen. Das sind diese stereophonischen Mikrofone, die man sich schön in die Ohren stecken kann, sodass man quasi genau dort aufnimmt, wo man auch hört. Wenn man danach das eben aufsetzt, dann hat man genau diesen Raumklang im Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen das rechte Mikrofon reinplapper und dann gehe ich hier rüber und dann plapper ich mal das
anderer rein.
Wirkt das schon so, als ob ich durch die Gegend gehe? Oder ich kann ja auch einfach im Kreis laufen.
Ja, der Stereo-Effekt ist
klasse. Lauf im Kreis, lauf im Kreis.
Er tut das wirklich.
Er tut wirklich im Kreis laufen.
Ich laufe im Kreis,
super aus.
Ich laufe im Kreis.
Das ist kein digitaler Effekt.
Alles live.
Braucht auch kein 5.1-System.
Farbe.
Genau, ich finde es sowieso erstaunlich, wie sehr man eigentlich mit den geringsten Mitteln immer noch am meisten erreichen kann. Von daher ist es immer sehr zu empfehlen, mit einem Minimal-Setup anzufangen. Finde ich.
Ja, stimmt schon. Also das volle Soundstudio braucht man sich dafür nicht zusammenzubauen. Das ist dann meistens auch viel zu viel.
Aber du steigst jetzt gerade in die YouTube-Welle ein und gehst auf Videopodcasts.
Voller Anschlag. Konnte ich nicht auslassen. Also jetzt an dem MacBook eine Kamera dran, damit schon mal ein bisschen rumgespielt. Noch nicht wirklich viel Inhalt, nicht viel Sinnvolles gemacht, aber es ist doch schon nochmal eine Möglichkeit mehr, gerade mit dem, was wir bei uns im Labor so machen, ein bisschen Sachen präsentieren. Da heißt es ja doch Hands-on und da dann auch ein bisschen Videobilder mitzubringen, das bringt schon noch was. Ja, und es fällt unheimlich auf, dass die Leute klicken. Sobald da Video dabei ist, ist das Interesse wesentlich höher.
Das verstehe ich ja überhaupt nicht.
Ja, doch, klar, eigentlich schon. Also das ist der Fernsehaspekt einfach. Ja, die Video, die Leute wollen...
Ja, aber in der Regel ist doch der Mehrwert...
Klar.
Geradezu gering und dafür muss man so viel Aufmerksamkeit opfern,
ja,
um dem zu folgen.
Also nee, beim Rindfunk ist es mir aufgefallen, irgendwie die Audio-Podcasts, da sind ziemlich viel Hintergrund dabei, da gibt es Links und so weiter, da ist die Information eigentlich wesentlich höher als bei den zwei Sachen, die ich mir jetzt mit Video getestet habe. Da stand eigentlich schon unten drunter, hier ist nicht viel, also kein Inhalt soweit, ich bin nur am Testen und Spielen. Aber nö, klar, die Klickrate ist höher trotzdem. Man will es sehen, es ist interessant irgendwie. Man ist kitzelt, man ist geweckt, man sieht das erste Bild, so ein Screenshot davon und dann will man das Video sehen irgendwie. Das ist bei einem MP3, wenn man sich so den Inhalt durchliest, nicht immer so direkt der Fall. Also fällt schon auf.
Why do you think the net was born?
Born. Genau.
Also ganz ist genau. Die Frage, also das Medium Video Podcast ist sich, glaube ich, noch so ein bisschen am entwickeln. Ne? Also
klar,
wohin geht's?
Also das meiste finde ich total langweilig.
Ich weiß nicht, also einer meiner ganz persönlichen Superhelden. Tony Maroni, einer meiner ganz persönlichen Superhelden in dem Bereich Video Podcasting.
Ganz klar. Für den deutschen Sprachraum auf jeden Fall.
Das also war ganz toll. Also ich freue mich jedes Mal, wenn da wieder was online ist.
Und Toni nur als Ton, ohne Bild?
Das da kannst du dich ja regelmäßig freuen. Er hat ja eine extreme Produktionsdichte.
Ja, ist klasse.
Bei der 50. Folge durch. Ne?
Mhm. Ja. Und auch super minimal. Er macht das ja mit dieser kleinen Sony
Digitalkamera
auf einem kleinen Stativ und das war's.
Das reicht aber auch.
Nett.
Auch minimalistisch, aber
ausreichend. Das zeigt sich so ein bisschen, wer das kann, so locker rüberzukommen und wer nicht. Also so sehr interessant. Aber es ist im Prinzip immer im Bereich Unterhaltung, ja.
Ja.
Also so richtige Informations-Videosendungen.
Na, es gibt diese ganzen Screencast-Podcasts oder Videocasts, wo sozusagen es um Education im Sinne von irgendwie Software blablabla geht und wo man dann eben im Videobild genau sieht, was jemand auf dem Bildschirm tut. Und das finde ich ist der Video-Mehrwert natürlich enorm gegeben.
Also im Prinzip ein abgefilmter Computerbildschirm.
Ein abgefilmter Computerbildschirm, beziehungsweise halt so mit Screen Capture. Mhm. Und da bringt es was. Aber wenn jemand halt so einfach vor seiner Kamera, vor seinem Computer sitzt, die ganze Zeit über Sachen redet und im Bild eigentlich nichts weiter passiert, dann ist es gerade bei so mehreren Sachen, bringt das nicht wirklich viel. Da stimme ich dir zu, irgendwie da kann man auch zuhören. Bei so Entertainment-Sachen wie bei Toni ist es natürlich, da macht das schon noch was her, die Fresse, die er dazu zieht und irgendwie die Gesten und so weiter.
Unheimlich wichtig, ja.
Ja, es ist...
Das ist aber schon, ich merke immer, wenn meine Konzentration weggeht. Also dadurch, dass ich mir das Bild anschaue, merke ich, also mir geht das zumindest so, dass ich mich einfach weniger auf den, also Schwierigkeiten habe, manchmal mich auf den Inhalt zu konzentrieren, weil einfach alles gleitet irgendwie ab.
Ja, stimmt.
So, und wenn ich irgendwie die Augen schließe und mir einen normalen Audio-Podcast anhöre, der auch, sagen wir mal, für das Nicht-Gucken gemacht ist, dann kommt es irgendwie anders rüber, ich weiß auch nicht.
Ich glaube, die meisten Leute hören es einfach unterwegs. In ihren MP3-Playern der Wahl.
Stimmt eigentlich.
Wenn ich am Rechner sitze und Audio habe und dann natürlich nebenher irgendwo was anderes rumklicke, dann ist schnell mal, dass der Fokus weg ist vom Audio und hin zu dem, was da am Bildschirm ist. Also bei Video ist bei mir mehr,
ja, also
mehr Aufmerksamkeit da, einfach weil man den bewegenden Bildern folgt und dann automatisch zuhört.
Da gibt es auch scheinbar, also ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber mir geht das so eine 3-Minuten-Spanne. So 3-4 Minuten kann man sich auf einen Videocast mal konzentrieren, so viel Zeit hat man. Aber danach
wird es schwierig.
Danach wird es schwierig, weil man dann doch wieder das machen will, was man eigentlich macht. Und aufhören will zu verpeilen.
Stimmt. Und wo ist dann bei Audio-Podcast bei dir das Ende?
Schwierig. Ja, also ich bin einer der Menschen, die so ein bisschen ungewöhnlich sind, weil sie gar keinen MP3-Player haben und unterwegs die auch nichts hören. Ich höre quasi gar keine Podcasts.
So, so, jetzt ist es raus.
Ja.
Machen die überall.
Ich auch nicht.
Du auch nicht.
Wenig.
Überhaupt gar keinen, nichts.
Wenig.
Toni Mahoni.
Ich lade die immer nur alle runter.
Nichts ohne Ausnahme.
Und die schimmeln dann auf meiner Festplatte so vor sich hin und dann will ich die immer mal wieder hören und dann laufen die auch, aber ich kann mich nicht erinnern.
Aber du hast auch ein portables Abspielgerät.
Ja.
Und welches? Ja.
So einen kleinen MP3-Player USB-Stick 0815.
Was passt da drauf?
1 GB.
Okay. Und womit singst du das dann? Machst du das von Hand? Wählst du dann so die Sendungen, die du hören willst, aus und kopierst die dann so manuell drauf?
Ja, ja, genau. Da ich iTunes nicht so wirklich dolle finde, habe ich halt so einen Podcatcher, also eine Software, und dann habe ich ein paar abonniert und schiebe die dann per Hand rüber.
Vielleicht fällt deswegen auch der Facts You Don't Need to Know so ein bisschen von der Rolle der üblichen Podcasts.
Weil wir eigentlich keine Ahnung haben. Weil wir keine
gehört haben und
auch nur wissen, ja, irgendwie mit Audio.
Experimentell, das hat was damit zu tun. Man kann es jetzt online stellen und es hat einen Namen.
Ja. Keine Ahnung, was die anderen machen.
Ja, stimmt. Wenig Podcasts, die sich bemühen, unter 3 Minuten pro Folge zu bleiben. Wir sind so immer um die 3 Minuten lang, nie länger.
Ja, das Chaos Radio Express ist ja der Langstreckenläufer im deutschen Sprachraum. Aber... es ist auch oft genug Thema.
Ja, die Leute,
genug
und dann schreiben mir die Leute irgendwie, es könnte ja auch noch länger sein. Das verwundert mich ja sehr.
Krass, echt? Gibt's das?
Ja. Ja, weil ich ein paar Mal so den Kommentar abgelassen habe. Oh Gott, jetzt ist schon wieder so lang geworden und tut mir leid. Und eigentlich wollte ich ja, das heißt ich, so und so lang waren. Und der einzige Kommentar, der dann kommt, ist immer so, ach, nö, mach mal so, was weiß ich, als ob ich auch einfach 24 Stunden durchsenden könnte. Ich weiß nicht, ob das für jeden gilt, aber es ist auch immer die Frage, von wem kriegt man Feedback. Letzten Endes sind es die Leute, die sich melden, die dann das Programm am meisten beeinflussen.
Klar, logisch. Das gilt immer. Man weiß nie, wie viele Hörer da wirklich sind, aber die
mach halt immer so lange, wie ich meine, wie das Thema braucht. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann ist es eben nur eine halbe Stunde. Und wenn man halt mit Pavel da sitzt, dann ist es halt immer unendlich.
3 Stunden 42.
Nee, so lange war es noch nicht. Ich glaube, der Rekord ist bei 1,50 Grad.
Ja, so unter 2 Stunden.
Aber du hast gerade so dieses Thema Feedback angesprochen. Und das ist so eine Geschichte, wo ich finde, dass diese ganze Podcast-Entwicklung noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Sozusagen einerseits so das Feedback zurückbekommen. Das funktioniert bei den meisten Podcasts, wenn dann über Mail oder über eben Kommentare. Ja. Und so die ganzen Sachen mit Audio-Feedback, das funktioniert alles noch nicht, oder? Kriegt ihr irgendwie Audio-Feedback oder kriegt ihr überhaupt Feedback?
Ja. Naja, man muss schon drum bitten und man muss auch einfache Wege bieten, wie das geht. Und ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zumindest in Deutschland die Podcasting-Kultur einfach noch nicht so um sich gegriffen hat, wie jetzt im englischsprachigen Sprachraum.
Was ich eigentlich erstaunlich finde, weil Podcasts sind überall angekommen. Man kann sich fast bei einer beliebigen Firma mal deren Presseerklärungsseiten anschauen. Steht fast immer dabei, hier auch als RSS in Podcast-Form. Zum Beispiel, was weiß ich, die Bonner Polizei liest ihre Pressemitteilungen als Podcast vor.
Das ist großartig.
Ja, die Frau Kanzlerin.
Die Frau Kanzlerin macht es. sämtliche Presseagenturen, die ganzen Radiostationen, alle machen Podcasts. Ja, wenn sie nicht Podcasts machen, dann machen sie wenigstens Text-RSS, also Blogs.
Also eins ist klar, in der Medienwelt ist es auf jeden Fall ein Thema und durch die Bank bekannt. Das sind also, ja auch im letzten Jahr alle Medienhäuser, die schon ganz normal halt Content haben, in die Podcast-Welt mit reingekommen.
Die Tatsache, dass es Podcasts gibt und dass sie gehört werden, heißt noch lange nicht, dass es jetzt auch wirklich so eine Kultur der Beteiligung
ist. Ja, genau.
Ich hab den Eindruck, es gibt mehr Sender als Empfänger.
Ja. Ja, also die Quote, die Hörerquote, also mit dem Verhältnis, wie man es bisher kannte, so bei Medien, ist natürlich eine ganz andere. Also das ist richtig. Bisher kamen halt auf wenige Sender wirklich richtig, richtig viele Hörer und hier verteilt sich es auch schon interessanterweise. Also,
ja. Was Chaos Radio betrifft, kann ich die Erfahrung nicht teilen.
Ja.
Okay.
War ein bisschen übertrieben formuliert, aber...
Chaos-Radio-Hörerschaft liegt schon im überen 10.000-Bereich. Also das ist schon kein Vergleich eigentlich für die Masse der kleinen Podcasts. Genau,
da ist ja viel Zeit hinten dran.
Ja, das ist ja auch klar, das spielt natürlich auf jeden Fall mit rein. Dadurch, dass es eben schon seit 10 Jahren existiert und das Format als solches schon Zuspruch gefunden hat, aber im Prinzip ist ja auch die Erkenntnis, das, was wir mit Chaos Radio schon immer gemacht haben, war eigentlich schon immer irgendwie ein Podcast. Es hieß bloß halt nie. Aber es war von seiner ganzen Wesensart, also als ich Podcasts das erste Mal gehört habe, waren die Unterschiede jetzt nicht so. Also locker vom Hocker reden, irgendwie gepflegte Du-Ansprache und überhaupt alles nicht so gestellt daherreden. Vor allem nicht mit so einer Radiostimme. Ja, hallo, willkommen bei unserem neuen Super-Podcast. Ich begrüße meine Hörer.
Gibt's aber auch.
Gibt's auch. Und wie schlecht ist das? Also gerade so diese, wenn so Vögel hier auf den Zug aufspringen, hieß ja, keine Ahnung, den Namen, den man sofort wieder vergisst, irgend so ein bekloppter Radiomoderator von irgendeiner genauso bekloppten Radiostation hat dann auch noch seinen eigenen Podcast gemacht und sich dann eigentlich mit seinen Kollegen die ganze Zeit selbst gefeiert. Das war immer so ein bisschen mein Eindruck. Aber es klang halt einfach genauso wie Antenne Sternchen. Und langweilig, also einfach total uninteressant, weil gerade ich will, wenn ich einen Podcast höre, ich möchte es gerne so persönlich, wie es irgendwie geht.
Ja, mir fehlt in diesen ganzen MP3-Playern und bei diesen ganzen Hörprogrammen, fände ich es schön, wenn am Ende sozusagen der Hörer aufgefordert wird, dem gesagt wird, okay, jetzt hast du das gehört, jetzt hinterlass bitte deinen Kommentar. Und dass man also sofort in seinen MP3-Player sozusagen reinlabert irgendwie, das war so und so, bla 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 bla. Und wenn man das nächste Mal den anschließt und irgendwie sich neue Podcasts runterlädt, dass man auch gleich seine Kommentare hochlädt und dass so diese Verquickung zwischen dem Hörer und dem Sender, dass die noch wesentlich enger wird, weil genau dieses Persönliche, dieses eine Person macht für nicht ganz so viele wie beim Radio eben, ist der große Vorteil in dieser Geschichte. Und die Leute, die Podcasts machen, sind meiner Meinung nach auch für die Hörer wesentlich realer. Also das ist nicht irgendein Radiomoderator bei irgendwas, sondern meistens erzählen die Leute auch was über sich, in welchem Kontext sie das machen, warum sie das tun und wie die so drauf sind. Und das ist eine neue und eine Qualität, die ich unglaublich schätze, so dieses Persönliche.
Ja, also auf jeden Fall. So einen richtigen Kommentarknopf am Wiedergabegerät.
Ja, aber dann musst du es natürlich auch gut in die Sendung mit reinkriegen, weil die Leute, die das hören, hören es natürlich sozusagen wegen des oder der Podcaster, die halt dort normalerweise die Ansprache betreiben und die Inhalte beisteuern. Und wenn das dann zu 50% nur noch aus Kommentaren besteht, ist die Frage, ob es dann noch spannend bleibt. Also das so hinzubekommen. Habt ihr mal diesen Adam Curry gehört eine Weile irgendwie?
Ein paar Mal. Ein bisschen
der die Source Code.
Referenz.
Weil der macht das ja nun wirklich extrem und hat immer wieder eigentlich in jeder Sendung, keine Ahnung, 5, 6, 7 Beiträge von irgendwelchen Leuten. Hat natürlich den Vorteil, dass er im Wesentlichen Podcaster auch anspricht mit seinem Programm und die natürlich das Aufnehmen und Beitragen von Audiokommentaren auch problemlos gebacken bekommen und auch diese Hemmschwelle da nicht haben.
Ja, das stimmt. Dass, wenn sich dann bei den Feedbacks schon so Personen auch schon rausstellen, die man dann schon mehr oder weniger kennt, also dass da sich eine Gruppe bildet, mehr oder weniger drumherum, die dann auch schon namentlich bekannt ist irgendwie zu der ganzen Szene. Also schon eine Szene mehr entsteht da eigentlich.
Das bestimmt.
Bei der Menge ist es dann schon klasse.
Na, Nibbler, willst du auch was zu unserer Sendung beitragen?
Nee, ich wollte eigentlich nur gerade Sekt tragen, und zwar das LSA-Tool.
Das haben jetzt 30.000 Leute gehört, ist dir klar.
Gib mir doch mal das LSD-Tool.
Auf jeden Werkzeug. Nibbler geht wieder Kabel testen, oder was ist das? Ein Kabeltester?
Auflegewerkzeug, jede Menge Kabel anschießen auf eine Leiste.
Klack, klack. Ja, die Infrastruktur ist ja ganz gut auf der ICMP diesmal, was das Internet betrifft. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie schnell das eigentlich ist, die Leitung?
Wir haben hier einen 3000er-Anschluss von der Magenta-Firma. Da ein Dreiviertelkilometer weiter unten den Berg in einem Jugendclub liegen. Und das darunter brücken wir mit einem Cut-Kabel, wo zwei SDSL-Modems dran sind.
Zwei,
also eins unten, eins oben. Ach so, und back-to-back klar. Die Leitung hoch. Weil auf dem Cut-Kabel so 700 Meter Ethernet, das haut nicht hin. Also sind zwei Adern davon für DSL verwendet. Und Upstream sind 512. Naja, Telekom halt. Ganz normale DSL-Mode.
Ah, das heißt, es ist sozusagen, da hinten kommt schon als fertiges Internet über Ethernet raus und dann wird es nochmal über SDSL quasi genau, weitergeleitet.
Genau.
Ah, cool. Ja, stimmt, ich habe die Geschichte mit dem Kabel gehört. Erst wurde da irgendwie unverdrüßtes Kabel genommen, das ging alles nicht.
Das war zu wenig.
Und
also
die das geliefert haben, fanden es dann so peinlich, dass sie dann gleich
den dicken, fetten Kabelkasten rausgeholt haben und einen Kilometer Katzin gesponsert haben. Also wir haben noch ein paar hundert Meter übrig. Und
also mit schnelleren SDSL-Modems wäre hier sozusagen auch noch mehr gegangen. Aber auf der anderen Seite kommt
das
gar nicht mehr
ja
raus.
Eben, das TDSL wäre nicht breiter geworden. Und okay. 6000 wollten sie hier nicht anschalten für die Distanz. Mhm. Also selbst der Jugendclub ist schon so ein bisschen in der Pampa. Erstaunlich, dass es klappt. Mhm. Aber es ist rockt und das ist cooler als die Satellitenschüssel vor 2 Jahren. Man, immerhin geil, dass man eine Satellitenschüssel bekommt, wo man ja, mal eben upstreamen kann.
Cooler fand ich ja wirklich die Sache mit der Satellitenschüssel.
Ja, ist schon, aber die Latenz und die Bandbreite halt. Ja, das mit der Satzschüssel war echt geil, das stimmt.
Das sollte man vielleicht nochmal beschreiben. Also letztes Mal war das ein Satellitenablink mit so einer Fernsehschüssel und da hing dann irgendwie so ein Windows-Computer dran.
Genau, der hat Router gespielt.
Und das ziemlich schlecht, weil er konnte die vielen Connections dann irgendwie nicht ab.
Kaputt und so.
Und dann wurde das irgendwie nochmal getunnelt und dann ging das.
Genau, einfach OpenVPN drüber schmeißen. Alles wieder gut. So kriegen wir hier auch unsere offiziellen Adressen. Also wir hängen hier nicht hinter der NAT-DSL-IP-Adresse von der Telekom, sondern wir haben hier einen IP-Block liegen und jeder kriegt seine Adresse so richtig Internet.
Zu dieser Satellitengeschichte habe ich auch noch gehört, dass das Problem eben mit der Latenz ja das hauptsächlich ein TCP-Problem war und dass das dann darüber gelöst wurde, dass sozusagen das TCP, was ja eben darauf achtet, dass die Pakete auch ankommen und wenn irgendwo ein Paket eben beim Satelliten nicht ankommt, dann sagt er nochmal, ey, schick mir das Paket nochmal und dieser Satellit hat ja nun nicht sonderlich viel Kapazität da oben. Dass das dann so gelöst wurde, dass sozusagen das via UDP irgendwohin getunnelt wurde, dass der Satellit sich gar nicht mehr drum gekümmert hat.
Dass wir da keinen Stress haben, ja.
Das fand ich schön.
Mit TCP über solche Strecken zu sprechen, ist nicht sonderlich schön.
Ja. Ja, aber vielleicht nochmal zum
Infrastruktur?
Zum Podcasting-Thema, nachdem wir ja wieder auf ICMP abgeglitten sind. Geht's denn weiter mit den Facts?
Ja, prinzipiell erstmal ja, wie, in welcher Form, wann, warum, das ist noch nicht so ganz raus, aber erstmal ja.
Wir sind natürlich immer am Suchen nach irgendwelchen Themen.
Neue Formate?
Und neue Formate, du sprichst es an. So, wir haben jetzt auch bald unser
30.
Ne? Genau, wir haben die 30. Folge bald. Vielleicht sollte man sich auch mal wieder verändern.
Nach so langer Zeit.
Ja, es ist halt, irgendwann läuft sich das natürlich tot, wenn du da so ein strenges Format hast, wo das, wo Teile der Dialoge immer vorgegeben sind, kannst du...
Vorgegeben sind? Was meinst du? Also das Hallo Ingo,
Hallo Petra? Ingo, Hallo Petra.
Der Ablauf, die Struktur ist schon immer relativ verändert. Aber wir wollten das ja so und wir haben uns ja überlegt, warum wir das so machen.
Ich finde das gut.
Also Sinn der Sache ist halt sozusagen, dass der Wiedererkennungswert da ist.
Da trägt ja schon der Jingle zu bei.
Der Jingle ist super.
Der Jingle.
Wo kommt der her?
Das Jingle, ja, da sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Das hatte ein Freund von einem Freund, der nebenher auch irgendwie so ein Tonstudio macht und sowas professionell macht, der hat einfach nur gefragt, was soll da drin vorkommen, und dann 3 Tage später war das Ding in der Inbox drin. Und wir haben uns super gefreut und waren total überrascht und haben uns sehr gefreut.
Sascha?
Nee.
Oder
nee.
Wer hat das?
Nee, nee.
Jemand anders?
Doch, in Norddeutschland sitzt er irgendwo.
Ah.
Ich glaube, er ist verlinkt in der ersten Folge. So ist ein Link zu dem Studio drin, aber den Namen habe ich immer noch vergessen.
Das war dann auch ausschlaggebend, dass wir dann ernst gemacht haben. Plötzlich das Jingle.
Ja, ne? Da war doch der Erwartungsdruck da.
Da bin ich auch total froh, dass wir für Chaos Radio mal diesen Jingle eingetrieben haben. Das hat mich ja sehr überrascht. Wir hatten irgendwann mal so einen Jingle-Contest gemacht, lang ist her, und da kamen dann wirklich 3 ganz interessante Sachen, wobei der so sehr herausstach, dass er unbedingt genommen werden muss.
Mittlerweile, ne? Ja,
der
auch.
Oder das Jingle.
Wie alt ist der? Locker 15 Jahre.
Der oder das Jingle? Ich sag der Jingle.
Ich würde das sagen. Jingle.
Aber man
darf
klingt
auch
ja so ein
der
bisschen
oder das Block sagen, laut Duden jetzt.
Ja, man darf auch der, die oder das Dschungel sagen, und da Dschungel und Jingle nicht so weit auseinander ist, kannst du wahrscheinlich auch die Jingle sagen.
Die Dschungel?
Nee, die Jingle wäre für mich Plural.
Also der Jingle.
Das Jingle.
Ja, ich plädiere für das Jingle.
Das Jingle.
Jetzt müssen wir uns in dem Blog schon nicht mehr um die Rechtschreibung kümmern.
Hast du einen Jingle? Nee, du hast keinen Jingle.
Nee, kein Jingle. Wir arbeiten daran, aber ich kann keine Jingles machen. Ich kann nur labern. Oh, und
ist ja sehr naheliegend, was wir da nehmen können, oder?
Ja, die Muku habe ich ja schon hinten dran immer so am Schluss.
Von
ja, ja. Gibt es beim Phonenkommentar, ist die Kuh dabei, und da muss man nach der Kuh sprechen, und von dem Video, die Videopodcast.
Sprechen Sie nach der Kuh? Kuh?
Ja, klar. Und das wäre auch noch eine Überlegung.
Muhen Sie nach der Kuh.
Ja, wir haben ja auch in Bayern eine sehr tolle Musikkultur, vielleicht kann man da was machen, ich weiß es nicht. War bis jetzt noch nicht die Gelegenheit da, irgendwie mal Jingle ordentlich zu rekorden. Aber ich sollte mal einen zusammenbauen.
Jetzt brauchst du ja keinen Jingle, jetzt brauchst du ja einen Trailer,
alles
wenn
klar.
Du das mit Video machen willst.
Ein Intro, Outro.
Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Rindfunk wird auf jeden Fall auch weiter strahlen. Schauen wir mal, was da.
Also ich bin auch skeptisch, was diese Videopodcasterei betrifft. Mir ist ja auch der Arbeitsaufwand da irgendwie.
Ja. Arbeitsaufwand wird nicht sehr viel höher. Also man schiebt die Kamera in irgendeine Ecke, die so schon irgendwie öffentlichkeitstauglich ist.
Aber wenn man nur seine eigene Fresse da zeigt und das nicht irgendwie abwechslungsreich gestaltet.
Ja, das ist schwierig, ja.
Keine Ahnung.
Ich bin auch gespannt.
Man muss ja nicht gleich wie bei Rocket Boom mit Papier durch ihn schmeißen, aber...
Man sollte schon ordentlich geschminkt sein, wenn man sich hier vor eine Kamera setzt.
Tiki-Bar. Ordentlich ja. Geschminkt.
Tiki-Bar ist natürlich...
Ganz groß.
Das ist ganz groß, ja.
Also das ist groß.
Tiki-Bar ist
ganz Tiki-Bar TV?
Nee, sonst würde ich nicht fragen.
Tiki-Bar TV, das ist irgendwie so eine... Ein Kollektiv von ein paar Freunden, so interpretiere ich das mal, so genau wissen tue ich es auch nicht. Man waren immer mal unterschiedliche dabei, aber dann hat sich so eine Kerncrew von 3 Leuten, nämlich also 2 Kerle, ein Mädel, Dr. Tiki, immer schön im weißen Ärztedress, so. Dr. Tiki, dann Johnny,
der Barkeeper,
und Lovely Lala mit einem ganz herzerweichenden, einnehmenden Lachen. Und sie spielen halt immer so Episoden ab, und alles dreht sich immer um die Tiki-Bar, was im Prinzip eine in ihre Wohnsituation eingebaute Hausbar ist. Und jede Folge schildert im Kern eigentlich nur die Zutaten eines Drinks. Das heißt, es geht immer um einen Drink.
Der aber meistens die Lösung.
Und drumherum wird da dann aber eine riesige Geschichte aufgebaut. Geheimagenten und dieses und jenes, und geben sich richtig Mühe, das sehr lustig zu machen, hauen dann auch noch diverse Outtakes mit rein. Das ist schon wirklich extrem.
Ja, gut produziert.
Extrem funny. So. Ja.
Okay.
Aber wir sind auch bisher noch nicht auf so eine kommerzielle Schiene aufgesprungen.
Nee, halten dich, funktioniert noch.
Also ich weiß nicht warum, ob sie irgendwie mit Spenden oder Merchandising da genug haben oder es einfach nicht brauchen oder nicht wollen. Oder ob sie nur darauf warten, dass sie irgendwie richtig entdeckt werden, oder ist ihnen eigentlich auch egal. Bisher macht es so ein bisschen den Eindruck, als wären sie so mit ihrem Amateurstatus ganz glücklich. Das kann aber auch täuschen.
Hm. Ja, weiß nicht, wie weit es da noch gehen wird. Also die haben auf jeden Fall sofort die Möglichkeit, das professionell anzugehen. Also da wesentlich weiter zu machen.
Wer Tiki Bar nicht kennt, auf jeden Fall die Episode Red Oktober anschauen. Das ist mit Abstand die lustigste. Da werfe ich mich jedes Mal wieder weg, wenn ich sie höre.
Und wird mit das, der Metrik.
Wird das irgendwann das Fernsehen ablösen? So, weil im Moment habe ich so den privaten Eindruck, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, dass das Fernsehen immer mehr stirbt. Also ich kenne immer mehr Leute, die kein Fernsehen mehr haben. Ich glaube, hier in der Runde hat kein einziger einen Fernseher.
Doch, ich habe einen Fernseher.
Du hast einen Fernseher. Ich habe
eine Satellitenschüssel auf dem Boden.
Ja, einer aus dieser Runde hat einen Fernseher.
Und benutzt du den auch?
Ja. Ich höre, also ich gucke viel zum Einschlafen, so Doku-Zeugs, und das läuft der Fernseher. Was der Hauptgrund ist, warum es der Fernseher ist, ist, dass er, dem kann ich irgendwie sagen, der soll nach einer Weile ausgehen und der macht nochmal so ein bisschen Licht und
spart man sich die Nachttischlampe.
Genau, ist so ein bisschen, ist so ein Lagerfeuer.
Und wenn man den Ton ausstellt, stört es auch nicht so.
Aber das ist schon eine echt interessante Frage, die du stellst. Und weil jetzt haben wir ja diese neuen Phänomene, YouTube und Google-Video und vergleichbare Dienste, die jetzt da im Windschatten aufmachen. Und wisst ihr, dass YouTube 4% des Internet-Traffics derzeit für sich, ja, laut Alexa,
die Hit-Counter da dran sind, also teilweise geht's, kriminell.
Geht es enorm ab. Und ich denke, dass die junge Generation total drauf abfährt, jetzt diese On-Demand-Geschichte zu machen, wo es so einfach geworden ist. Einfach anklicken und los geht's. Einen Link draufklicken und der Film läuft, ohne dass man nochmal auf Play drücken muss. Und dann hast du eben auch noch diese ganze Vernetzung mit Tags und, keine Ahnung, die Möglichkeit, da zu kommentieren. Das führt halt zu einer totalen Umstellung. Das heißt, die Leute schauen das, was ihnen empfohlen wird. Alles ist sehr viel mehr recommendation-based. Alles ist eigentlich sehr viel mehr, wie es in der Blogosphäre schon lange Zeit abgeht. Eben bei Audio-Podcasts etwas weniger, weil man eben in der Regel sehr viel längere Aufzeichnungen hat, da nicht so richtig draufklicken kann. Video wiederum erlaubt das draufklicken. Und deswegen, meiner Auffassung nach, leitet das tatsächlich den Niedergang von Fernsehen as we know it. Also es wird natürlich diese Videobespielung, das bleibt. Das sieht man ja auch an der großen Nachfrage. Video wollen sie nach wie vor alle haben. Ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, aber ich akzeptiere, dass es so ist. Aber dieses Broadcasting im Sinne von, ich habe da 4-5 große Kanäle und da läuft irgendwie alles rüber und es wird mit Werbung zugepumpt. Das
wird einfach.
Aber
live ist das Thema eigentlich. Was im Fernsehen, klassisches Fernsehen, wird halt viel den Live-Aspekt noch, die Live-Übertragungen, Sachen, die aktuell sind. Das ist klar. Aber selbst Nachrichten, Tagesschau, der meistgeklickte Podcast, da geht es ohne Probleme bei 24-Stunden-Dingern. Also selbst Nachrichten sind da eigentlich fast außen vor, sondern Live-Sachen, ja, weiß nicht, jetzt Sportveranstaltungen, was man hat,
oder so.
Das ist das Einzige, was da noch übrig bleibt.
Da ist auch Richtung Internet dran. Mit digitalem Fernsehen sieht man ja da auch eben, dass genau dieser Punkt, eben das Aufdröseln in ganz spezielle irgendwie Kameraperspektiven da sind. Und das ist auch nicht Fernsehen as we know it. Also wir reden ja, wenn wir jetzt von Fernsehen reden, von dem ganz normalen irgendwie, du hast deine 45 Kanäle und da kommt irgendwie von jedem Sender genau ein Programm, was irgendwie immer durch Werbung unterbrochen wird und man irgendwie 2 Wochen oder 2 Monate vorher in der Fernsehzeitschrift lesen kann, was da kommt. Insofern ist auch diese Flexibilität, die bei YouTube oder bei Videopodcasten oder generell beim Internet da ist, einfach, du machst was, weil es jetzt gerade sein soll und du schmeißt es online. Das ist zwar nicht live in dem Sinne, aber es ist sozusagen, man kann viel schneller reagieren und die Leute, die eben über das Internet publishen, die können sich jetzt überlegen, dass sie in 2 Stunden eine Sendung zu dem Thema haben wollen und die ist dann weltweit verfügbar, während irgendwie ARD oder ZDF, die machen halt, okay, machen wir jetzt eine Programmänderung, ja, okay, das müssen wir nochmal absegnen lassen, okay, wir machen heute Abend eine Sondersendung und da ist einfach so dieser ganze Flexibilitäts...
Aber man braucht halt trotzdem noch die redaktionelle Qualität. Also ich sehe ja Videopodcasting und Internet als große Chance für ein Comeback der traditionellen öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie die Möglichkeit haben, sich durch Content zu distanzieren von dem Rest. Bisher waren sie durch die privaten Sender gezwungen, bei dem Spiel ums Geld mitzuspielen. Wenn man jetzt aber einfach mal akzeptieren würde, dass öffentlicher Rundfunk ist halt einfach gebührenfinanziert, wenn es nach mir geht, ich würde ja sogar sagen, Steuern, wäre mir viel lieber, Steuergelder, dass die einfach ein Etat haben Und alle müssen dazu beitragen, egal ob sie es sehen oder nicht. Einfach aus der Erwägung heraus, dass es sich unsere Gesellschaft leisten muss, Qualitätscontent zu haben, der von unabhängigen Journalisten recherchiert und zusammengestellt wird, eben mit der Qualität, wie du sie in Dokumentarfilmen, Hintergrund, Politreportagen und so weiter hast. Und wenn du dir eine Stunde lang, was weiß ich hier, HR2 der Tag, mal als Beispiel, täglich eine Stunde zum aktuellen Thema, ist einfach hervorragend recherchiert, hervorragend präsentiert. Ich kriege es über Podcast, kriege das irgendwie kostenlos. Das heißt, auch der Aufwand, jetzt da darauf zuzugehen. Und das ist es mir wert. Und zwar ist es mir wert, dass es das gibt, selbst wenn ich es nicht höre. Weil ich einfach will, dass dieser Content da ist, als Alternative zu dem ganzen Quatsch, der sonst verbreitet wird.
Was halt an dieser Podcast-Geschichte auch interessant ist, ist sozusagen, dass ja die Archive der Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch sehr leicht zugänglich werden, für den Normalsterblichen. Bis jetzt, wenn irgendeine schöne Sendung auf ARD lief oder auf irgendeinem Dritten oder so, kann man dann da hinschreiben, kann eine Videokassette anfordern, bla bla bla, das geht alles irgendwie. Alle Sendungen, die irgendwie der Deutschlandfunk, das Deutschlandradio in den letzten Jahren gemacht hat, die als Podcast zur Verfügung stehen, die sind für immer irgendwie in diesem Internet und du kannst dir auch in 20 Jahren noch klicken.
Also, ich weiß nicht, ist es wirklich so, wenn man sich zum BBC anguckt, also in England, da hat man teilweise Schwierigkeiten, wenn man da mit seiner deutschen IP-Adresse hinkommt.
Ja.
Da kommt man nicht an jeden Content dran. Umgekehrt ist das teilweise auch so. Das heißt, die öffentlich-rechtlichen Sender, die stoppen immer noch nach wie vor an nationalen Grenzen, was natürlich total albern ist im Internet.
Das ist aber nur eine vorübergehende Sache. Ich denke, BBC steht mittlerweile in Konkurrenz zu nicht mehr zu seinen nationalen Sendern, sondern die stehen in Konkurrenz zu allem, was demnächst an internationaler Berichterstattung hochkommt. Das fängt mit Al Jazeera in Englisch an.
Aber guck dir
CNN.
Aber guck dir an jetzt die Diskussion hier mit den RTL, mit der RTL-Gruppe, die jetzt auch ihr sogenanntes Free TV verschlüsseln will.
Sollte doch.
Ist ja noch, ja, von mir aus sollen sie es auch machen, aber
das ist. Am besten so verschlüsseln, dass keiner einen Key hat, dann brauchst du es auch keiner anzuschauen.
Ja, aber es zeigt so ein bisschen, dass die da nach wie vor noch an diesen nationalen Grenzen festhängen, weil die halt ihre Rechte nur für eine Nation kaufen und dann gut, Schwierigkeiten nicht, haben,
es über Satellit zu tun. Ihnen wäre das egal. Ich meine, es lohnt sich für Sie nicht, internationale Rechte zu kaufen und Sie sind gezwungen, es zu tun, weil die Leute, die den Content anbieten, eben nach Märkten unterscheiden. Sie verkaufen es halt nach Deutschland, nach, was weiß ich, deutschsprachiger Raum, wie auch immer das aufgeteilt sein muss. Bei DVD hast du es ja ähnlich. Aber im Prinzip ist das sehr rückwärtsgewandt, weil
ja,
Deutsche hast du auf dem ganzen Planeten und mit Englisch erreichst du fast die ganze Menschheit und den Rest wahrscheinlich mit Chinesisch.
Und Länder nach IP zu separieren ist schwierig. Wir sind hier mitten in Frankreich.
Nein, in Slowakei.
Gestern war das.
Ja, heute ist Frankreich.
Irgendwie der IP-Block von Nibbler, der konvergiert so mit seiner Landeskennung. Dementsprechend sieht Google immer mal anders aus.
Ach.
Ja,
Aber es zeigt doch so ein bisschen, dass die da immer noch nicht in der Zukunft denken.
Das ist, also, bei der BBC,
Fernsehen.
Gerade bei der BBC ist ja so dieses Konzept, dass die eben ihre Archive jetzt öffentlich gemacht haben, also für den britischen Raum. Was sicherlich auch ein Grund ist, einfach aus der Geschichte, wenn man sagt, okay, das britische Volk finanziert sozusagen das britische Mediengut, dann soll das auch erstmal für das britische Volk da sein. Und wenn das irgendwie vernünftig funktioniert, dann werden die sich da bestimmt auch andere Sachen überlegen, was Tim eben meinte, irgendwie, das ist nur eine temporäre Erscheinung.
Eben, aber nur, ich meine, es ist ja auch für das britische Volk da, wenn du es international anbietest. Also, gerade das britische Volk ist ja, also sagen wir mal nicht das britische Volk, aber der Einzugsbereich ist ja Commonwealth. So, und Britannien ist halt
quer über
den ganzen Planeten verteilt, von daher ist es alles albern. Aber ich denke, derzeit hakt es einfach noch an Copyright-Gesetzgebungen und ähnlichen marktprotektionistischen Maßnahmen, dass die so, dass sie noch nicht so können, wie sie vielleicht selber wollen. Weil bei Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland habe ich das Gefühl, mittlerweile ist die Botschaft eigentlich angekommen. Ja. BBC hat es ja schon gesagt, dass sie sich
die eigentlich viel mehr jetzt rausgeschoben
als Content-Provider verstehen und nicht so sehr als Broadcasting-Corporation. Das ist halt irgendwo vorbei. Ja. Auch wenn es natürlich Broadcasting als Technologie noch eine Weile geben wird. Aber im Prinzip geht es jetzt hin zu den interaktiven Medien, sei es Podcast, sei es Online-Viewing, in solchen komischen Community-Websites. Und da liegt die Zukunft.
Bei der BBC ist ja auch interessant, dass die sozusagen technisch hinter ihrem Distribution-Konzept gleich noch ein Peer-to-Peer-Netzwerk geschaltet haben, dass sozusagen die Leute, die jetzt auf das Archiv zugreifen, nicht nur Konsumenten sind, sondern die sind dann auch gleich, wenn sie sich den Film runtergeladen haben, auch gleich noch für irgendwie die Knoten in ihrer Nähe sind, gleich der Ansprechpunkt, wo die Dateien hergeholt werden. Das heißt, die dezentralisieren nicht nur das Broadcasten, sondern wirklich auch ihr Archiv damit. Und wo ja die ganze Welt irgendwie gegen Peer-to-Peer-Netze gerade aufläuft und das ist alles ganz illegal, da irgendwie zu sehen, dass die Engländer sagen, ja, wir machen unser staatliches Fernsehen auf so einer Basis, weil das ist eine gute Technologie, um große Medienmengen effizient und nachhaltig, gibt es ja auch nicht so verschwenderisch mit Bandbreite, sagen wir mal.
Ja gut, das sind die Caching-Technologien, die jetzt so aufkommen. Mhm. Irgendwann gibt es wahrscheinlich eh alles nur noch über BitTorrent.
Saubere Verteilung.
Ja.
Machen wir denn mit unserer Tischrunde hier?
Jetzt haben wir unsere 54 Minuten voll. Hell. Haben wir noch ein Wort zum Abschied?
Sonntag.
Ist heute Sonntag? Heute ist Sonntag. Hier sind überall Schilder, wo immer draufsteht, welcher heute Tag ist heute ist.
Unterheim, der 71.
Veranstaltung.
Konfusionstag.
Stimmen die eigentlich?
Ja.
Sie sind so ein bisschen...
Der discordische Kalender stimmt immer.
Das stimmt, man gibt in der Shell einfach die Date ein, mhm, und standardmäßig. Und
jedes vernünftige Unix kann Discordian Timestamps.
Ich habe auch schon so Schilder gesehen, heute ist nicht Mittwoch. Also die Leute, die schon länger hier sind auf der ICMP, also die ganze Woche mitnehmen, die haben mehrheitlich gesagt, dass es sehr hilfreich ist, so einen Realitätsabgleich zu kriegen mit der Information, welcher Wochentag denn gerade wäre. Und heute ist Sonntag, klingt natürlich viel, viel schöner als morgen ist Montag.
Dieses Schild habe ich aber auch schon gesehen. Ja, ja.
Zeitreisende Nerds.
Gut, machen wir Schluss?
Ich glaube, ja.
Ja, das war der Kollektiv-Podcast der auf der ICMP versammelten podcast-affinen Menschen. Und mein Name ist Tim. Und ihr? Sagt auch nochmal Tschüss.
Tschüss.
Ja. Gizmo verabschiedet sich auch.
Und das war's. Und wir hören uns irgendwann wieder auf dem Internet. Bis bald.